Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute zu einer ganz besonderen Folge des News Aktuell Podcasts. Wir sprechen nämlich mit einer der beliebtesten und bekanntesten Sportpersönlichkeiten Deutschlands und noch einer Legende des Schwimmsports, Franziska von Almsick. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Und wir haben noch eine weitere Besonderheit. Neben mir am Mikrofon sitzt nämlich heute noch unsere Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson. Hi Edith.
Hallo, schön, dass du dabei bist, Franzi. Freut mich sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Toll.
Euch beide verbinden ja ein paar Sachen sogar. Und eine davon, über die möchten wir heute ein bisschen näher sprechen. Das ist die Aktivität und euer Einsatz für die Deutsche Sporthilfe. Edith, du bist Kuratorin und unterstützt die Sporthilfe schon seit vielen Jahren. Franzi, du bist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe und du bist ja auch Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports. Vielleicht einmal für alle Hörerinnen und Hörer, die bei diesem Thema nicht so ganz nah dran sind wie du, Franziska. Was genau ist die Mission der Deutschen Sporthilfe und wer steckt dahinter?
Also die Deutsche Sporthilfe ist eine Sportstiftung, die die deutschen Athleten unterstützt dabei, ihren Sport ausüben zu können und trotz allem noch zu lernen, in die Schule zu gehen, eine Ausbildung wahrzunehmen oder zu studieren. Also ich sehe uns immer so ein bisschen als Bindeglied, als Berater, als jemand, der die Athleten so ein bisschen mit an die Hand nimmt und einfach guckt, was braucht ihr, um erfolgreich Sport zu machen, weil es am Ende darum geht, dass alle Deutschen sich freuen und alle Deutschen immer sehr begeistert sind, wenn Deutschland gewinnt und wenn Deutschland ganz vorn ist. Aber dass eben viel mehr dazu gehört, nämlich auch das normale persönliche Leben mit all den Umständen, die man so hat, das sehen dann ganz, ganz viele nicht. Und deswegen das, was die Deutsche Sporthilfe tut, ist, sie fördert unsere deutschen Athleten nicht nur finanziell, sondern eben auch zum Beispiel mit einer dualen Karriere, indem sie einfach schaut, dass Ausbildungsplätze da sind oder dass man gut studieren kann oder lernen kann. Ich bin ja mittlerweile seit 13 Jahren in der Sporthilfe und das ist echt eine lange Zeit, wie ich finde. Ich habe jetzt erst vor kurzem bin ich darauf gestoßen, dass es doch schon so lange ist. Ich glaube, gekommen bin ich natürlich vor 13 Jahren, weil ich selber mal Sporthilfe geförderte Athletin war, weil ich weiß, wie wichtig die Sporthilfe für die Athleten ist. Und am Ende war es für mich natürlich auch eine große Ehre, dabei zu sein und mitbestimmend zu sein für den Kurs der Deutschen Sporthilfe.
Edith, ich hatte das ja gerade schon angesprochen, du bist Mitglied im Kuratorium. Warum ist dir gerade die Unterstützung von Nachwuchs- und Spitzensportlerinnen ein wichtiges Anliegen?
Na, in meiner vorherigen Position bei Picture Lines hatte ich da schon enge Berührung zur Sporthilfe und bin, nachdem ich zu News Aktuell gewechselt bin, ins Kuratorium eingestiegen, weil ich damit auch den Athleten, erstens ist auch eine finanzielle Geschichte, man unterstützt die Deutsche Sporthilfe, zweitens kann man dort auch viel Wissensübertragung platzieren bei den jungen Athletinnen und Athleten und gerade die Randsportarten, die werden ja auch durch die Sporthilfe gefördert, es kommt ja nicht drauf an, welcher Sport bringt die meisten Quoten im Fernsehen, sondern wie gut ist eine Athletin oder ein Athlet und das wird ja von der Sporthilfe gefördert, es gibt da finanzielle Beiträge, monatliche Beiträge. Und da möchte ich dahinter stehen, das möchte ich fördern. Weil letztendlich ja dann, wenn Olympische Spiele sind, alle jubeln, aber dass so Randsportarten kaum Sponsoren finden, das ist halt die traurige Wahrheit. Ja, Franzi, was ich mich schon immer gefragt habe, Martin hat's ja auch, hat mich ja auch gefragt, warum bist du im Kuratorium? Ich finde, das Kuratorium ist sehr männerlastig. Gibt es denn da Pläne, dort auch mehr Frauen fürs Kuratorium zu begeistern? Ich fände das gut.
Ja, als Stiftung Deutsche Sporthilfe wissen wir schon, wie wichtig unsere Kuratoren sind. Am Ende des Tages geht es ja nicht nur um das Geld, was reinkommt durch jeden Kurator, sondern es geht eben um die Begeisterung. Es geht darum, darüber zu reden. Es geht darum, zu fördern und das eben nicht nur finanziell, sondern auch geistig. Und das machen unsere Kuratoren wirklich ganz, ganz toll. Und da ist das vielleicht mal ein guter Augenblick, vielen, vielen Dank zu sagen dafür. Ansonsten, Edith, muss ich dir schon sagen, hast du natürlich total recht. Ich bin allerdings nicht so ein Quotenverfechter. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich denke, wir Frauen müssen uns da ein bisschen mehr durchsetzen. Ich glaube, dass es jetzt unheimlich an uns liegt. Nicht darauf warten sollten, bis uns irgendjemand reinlässt oder bis irgendwann jemand die Tür aufmacht und sagt, so, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Frauen hier, jetzt kommt doch mal irgendwie zur Tür rein. Sondern ich glaube, dass wir Frauen diejenigen sind, die sich da so ein bisschen freimachen müssen und eben eigene Entscheidungen treffen, ob wir jetzt Kurator werden wollen oder nicht. Denn jeder kann das ja selber entscheiden, aber ich denke mal, dass in den letzten Jahren, dass ja dann doch immer irgendwie so ist, dass die Männer dann vielleicht so die führenden Familienmitglieder sind und dann entscheiden, wer, ne, wohin das Geld fließt und wohin nicht. Ich glaube, dass sich da in der Zukunft oder auch im Moment schon wahnsinnig viel verändert, dass die jungen Frauen von heute noch mal eine Schippe selbstbewusster sind, als wir es schon waren in der Vergangenheit. Deswegen gibt es eigentlich zum Thema Frauen im Kuratorium oder auch im Aufsichtsrat gar nicht so wirklich einen Kurs oder so große Pläne, da jetzt unbedingt mehr Frauen reinzuholen. Ich finde, wir Frauen brauchen keine Quote. Wir müssen uns nur durchsetzen und müssen selbstbewusster irgendwie sein, weil die Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe in den letzten Monaten, also von Jahren kann man ja gar nicht sprechen, sondern Monaten, ist, dass die Männer an den jeweiligen, in den jeweiligen hohen Positionen schon auch feststellen, dass Frauen da nicht so verkehrt sind. Ja, also ich glaube, dass die Quote ist immer so ein Ding, worüber man spricht, aber ich glaube, dass viel mehr Männer aufwachen und feststellen, dass so eine Frau irgendwie im Team doch irgendwie echt ganz gut ist und dass da vieles von selbst passiert.
Wir könnten ja jetzt mit dem Podcast ein bisschen aufrufen, also an die Frauen, die das hören. Also wenn ihr Interesse habt, Deutsche Sporthilfe zu unterstützen als Kuratorin, man kann es nur empfehlen, man kann da, du hast es schon gesagt, mehr als Geld machen, man kann auch seine Fähigkeiten, die man hat, dort weitervermitteln, weil ich glaube, die Sporthilfe, die bietet ja auch sowas wie Coaching an für die Athleten, ne? Oder wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Und deswegen ist es so eine tolle Sache.
Absolut. Wir haben tolle Mentorenprogramme, ja, wo man sich beteiligen kann. Also wir haben ganz, ganz viel zu bieten und da kann man wirklich mal vorbeischauen und kann mal gucken, was da alles so passiert. Und Frauen können wir gut gebrauchen.
Vielleicht kann ich genau an der Stelle nochmal ansetzen, Franzi, nicht jede Sportart in Deutschland verspricht ja auch für Top-Athletinnen nach der Karriere, dass sie ausgesorgt haben. Also im Fußball ist das vielleicht ein bisschen das prominenteste Beispiel, weil man so viel in der aktiven Karriere verdient. Und du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass die Sporthilfe auch während und nach der Sportkarriere Sportlerinnen unterstützt. Wie genau macht ihr das und was ist euch dabei wichtig?
Also ich glaube, am Anfang muss man mal sagen, um Hochleistungssportler zu werden oder um Leistungssport zu betreiben und sich jeden Tag zu quälen, da reicht das nicht aus, wenn man hofft, dass man irgendwann einen öffentlichen Durchbruch hat und dass man irgendwann mal später groß rauskommt und dann irgendwie sein Geld verdient. Sondern man macht das aus Überzeugung und man macht das mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft und da spielt eigentlich das Geld, was man möglicherweise damit verdienen könnte, gar nicht so eine wichtige Rolle. Was, finde ich, auch wahnsinnig wichtig ist. Also wenn es nur darum geht, viel Geld zu verdienen, dann sollte man nicht Leistungssportler werden, sondern sollte man vielleicht in eine Castingshow gehen und singen. Was wir versuchen als Sporthilfe ist natürlich, eine Balance zu finden und einfach die Möglichkeit zu geben, dass man den Sport über einen bestimmten Zeitraum ausüben kann. Wenn man heutzutage irgendwie anfängt zu singen, dann kann man sein Leben lang singen, bis die Stimme irgendwann versiegt. Aber im Leistungssport ist es eben einfach so, es ist eine bestimmte Zeit in deinem Leben, in der du sportlich Hochleistung ausüben kannst. Und irgendwann ist die Zeit vorbei und dann gibt es ein Leben danach. Ich persönlich kann da aus eigener Erfahrung sprechen und sagen, ich bin mit 26, witzel da immer so ein bisschen drüber, in Frührente gegangen. Habe also mit 26 meine erste Karriere beendet und musste mich danach auch erstmal sortieren und überlegen, was will ich eigentlich machen und was will ich tun. Da ich meinen Sport sehr professionell ausgeübt habe, habe ich damals mein Abitur nicht gemacht, habe mich für den Sport entschieden, weil ich gesagt habe, die Schule kann warten, die kann ich immer noch nachholen, aber ich kann nicht mit dem Sport aufhören, jetzt erst die Schule machen. Und danach dann wieder, und danach sportlich wieder anfangen. Wenn man im Sport einmal so diesen roten Faden verliert, dann ist er einfach weg. Ich muss sagen, ich bin sicherlich eine von ganz, ganz wenigen, die während ihrer sportlichen Karriere irgendwie sich finanziell so gut aufstellen haben können, dass es nicht schädlich war oder dass es für mich jetzt nicht existenziell war. Aber so wie du gerade schon gesagt hast, Martin, ist es so, dass das eben ganz viele Athleten nicht können. Und deswegen ist es wichtig, dass sie ihre Schule machen, dass sie ihre Schulausbildung machen. Ganz viele Athleten von uns machen ihr Abitur, weil sie wissen, dass es ein Leben nach ihrem Sport gibt. Und ganz viele wollen studieren. Und wir sind dabei und unterstützen einfach. Jetzt kann man sich vorstellen, so ein Ruderer oder auch eine Boxerin oder eine aus der rhythmischen Sportgymnastik, da gehen unheimlich viele Trainingsstunden drauf. die studieren und studieren eben nicht in der Eile oder in der Zeit, in der jemand normal studiert, sondern die brauchen einfach einen Ticken länger. Und da ist es einfach wichtig, dass die Sporthilfe dahinter steht und sagt, du hast jetzt 2 Jahre länger studiert oder du hast jetzt 3 Jahre länger studiert als alle anderen. Da ist einfach wichtig, dass man gegenüber den zukünftigen Arbeitgebern auch repräsentieren kann und sagen kann, sie werden mich nicht kennen aus der Öffentlichkeit, weil ich vielleicht nicht den Bekanntheitsgrad habe und trotzdem habe ich viel Sport gemacht in meinem Leben und trotzdem habe ich die und die Fähigkeiten und da spielt die Sporthilfe eine große Rolle, weil wir versuchen zu vermitteln und weil wir versuchen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, um diese Athleten einfach in ihr Leben zu entlassen, weil es ist ja eine Verantwortung. Also das ist eigentlich auch so ein Grund für mich, ja, mich so zu engagieren für die deutsche Sporthilfe, weil wir Verantwortung übernehmen für unsere Athleten. Wir versuchen das immer ein Stück weit mehr. Ja, wir versuchen, wir tüfteln immer wieder dran, was können wir jetzt noch verändern und was können wir unseren Athleten noch bieten. Und das ist nicht das große Geld, das können wir auch nicht, das schaffen wir auch nicht, weil wir mehr als 4.000 Athleten unterstützen. Aber wir versuchen in Kooperation mit Firmen unsere Athleten zu versorgen und ihnen die Möglichkeit geben, Ausbildung zu machen oder eben Jobs zu finden und sagen, die Zeit, die du für Deutschland opferst, um Sport zu treiben und uns glücklich machst, weil wir vom Fernseher irgendwie mitschreien und mitkreischen, das wird sich auszahlen, indem du kannst dich darauf verlassen, dass du kannst jetzt deinen Sport machen und wenn du aufhörst, dann sind wir immer noch für dich da und wir kümmern uns darum, dass du einen guten Einstieg in dein persönliches, privates, aber auch berufliches Leben hast.
Vielleicht da einmal der Perspektivwechsel auf die Unternehmensseite. Edith, du bist Geschäftsführerin von einem Unternehmen und wir haben bei NUS aktuell ja auch eine Spitzensportlerin, die noch aktiv ist, die auch schon paralympisches Gold gewonnen hat bei Olympia. Wie siehst du dieses Thema als Geschäftsführerin? Wie können Unternehmen auch Mitarbeiter unterstützen, die aktiv gerade noch Spitzensport betreiben?
Naja, die Franzi hat es ja gerade eben gesagt, ihr sucht ja auch Firmen, die genauso Athleten auch einstellen. Bei uns ist die Mareike Miller, sie ist Rollstuhl-Basketballspielerin und noch aktiv. Und als wir sie eingestellt haben, war natürlich klar, dass sie, wenn sie zu Olympia geht, sie kann ja nicht ihren ganzen Urlaub verbrauchen, das ist ja Quatsch. Sondern wir geben ihr da eben auch unbezahlten Urlaub, dass sie eben dort auch teilnehmen kann und geben ihr auch den größten Freiraum, wenn sie ins Trainingslager muss. Und ich finde, Sport und Business, das hat ganz viele Parallelen, weil im Sport brauchst du auch viel Motivation, du hast Ziele, genauso wie im Job und genauso, wenn du im Sport nicht erfolgreich bist, genauso eine Demotivation, die erlebt man ja auch im Business tagtäglich, ne? Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn sie sich weiterentwickeln wollen und wir haben vielleicht keine Möglichkeit, genauso ist es ja auch im Sport, wenn du da nicht die Leistung ablieferst, dann kommst du da nicht weiter. Und deswegen unterstützen wir dort Mareike mit vollem Herzen. Sie hat sogar mal einen eigenen Blog auf unserer Webseite gehabt. Sie hat letztens, wir hatten eine interne Mitarbeiter-Websession in Corona-Zeiten. Da hat sie ja mit dem Athletensprecher eine kleine interne Session gemacht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie kann gut sprechen, also sie ist ja repräsentativ auch und eine ganz tolle Kollegin, Mitarbeiterin im Vertrieb, sehr zielstrebig, also bringt auch ihre Zahlen. Deswegen kann ich nur jeder Firma empfehlen, Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Weil es ist auch gut für die Teams bei einer Firma, weil die Athleten natürlich auch Teamspirit mit in eine Firma reinbringen. Und es macht auch einfach wahnsinnig Spaß, mit Mareike sich auszutauschen und im Team ist sie auch sehr beliebt. Und tut der Firma einfach gut. Es ist auch gut fürs Image ein bisschen. Wir spielen das gar nicht groß nach außen, aber irgendwie tut es gut, wenn man sich auch mit Geschäftspartnern unterhält. Man kommt zum Thema Sport, Olympische Spiele. Ja, wir haben eine Kollegin, die auch bei Olympischen Spielen teilnimmt. Das ist immer eine gute Story. Also ich finde es total empfehlenswert und deswegen, ich bin auch mit Herzen Kuratorin bei der Deutschen Sporthilfe, weil ihr genau bei der Sporthilfe ja Athletinnen und Athleten ermöglicht, in Firmen einzutauchen. Und ich glaube, ihr habt mal eine Aktion gemacht, wo ihr DAX-Unternehmen angeschrieben habt und habt sozusagen nachgefragt, ob sie nicht auch euch dahingehend unterstützen und dass die Resonanz damals sehr gut war. Also das erinnere ich noch, das ist schon ein paar Jahre her, Franzi.
Ja, mittlerweile sind wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen dabei. Es gilt natürlich so wie fast überall, ne? Man muss drüber reden und reden und reden und muss vorstellig werden und muss dann so Plattformen wie hier einfach wahrscheinlich eben auch nutzen, um das einfach mal zu sagen und zu sagen, kommt auf die Seite der Sporthilfe und macht euch einfach mal schlau, was wir alles zu bieten haben, weil es eben doch so wahnsinnig viel ist und weil die Möglichkeiten einfach so groß sind. Und ich fand das gerade ganz toll, was Edith gesagt hat. Also ich glaube, es ist einfach, du lernst als Sportler, die meisten Sportler fangen ja doch in jungen Jahren an. Ja, in manchen Sportarten geht es ein bisschen später los und trotzdem sind das so junge Jahre, die dich formen und die dir was mitgeben fürs Leben. Und das sind Erfahrungen fürs Leben, die man als Sportler lernt. Und ich kann jetzt nur als Sportler sprechen. Ich weiß nicht, ob das bei den Kulturschaffenden irgendwie anders ist oder ob das in der Musik noch anders ist. Aber im Sport wirst du geformt und mit so vielen Charakterzügen irgendwie geschliffen, ob das eben das Fairplay ist oder das Miteinander, die Teamfähigkeit, der Ehrgeiz, die Disziplin, die Verantwortung. Es sind irgendwie so viele Dinge, die dich ausmachen. Und vor allen Dingen, wir reden ja am Ende auch von unseren Besten. Wir reden von unseren besten Sportlern. Ich denke, dass wenn man auch weniger leistungsorientiert Sport macht, man da geschliffen wird und man da ganz, ganz viel fürs Leben lernt. Und trotzdem reden wir gerade über unsere sportlichen Juwelen, die wir haben im Land. Und die brauchen bestimmte Grundvoraussetzungen. Die brauchen Talente und besondere Fähigkeiten, um ganz vorne in der Welt mitzumischen. Und diese Fähigkeiten, das ist natürlich clever, wenn wir die einfach auch nach dem Sport oder nach der Beendigung der Karriere, wenn die weiter genutzt werden, weil die Fähigkeiten sind da. Und die muss man ja dann nicht abschalten, sondern einfach sagen, schön wäre natürlich, wenn man als Unternehmen erkennt, dass die Fähigkeiten da sind und dann einfach damit weiterarbeiten kann. Deswegen freut mich das total, auch mal so ein schönes Beispiel zu hören, wo es eben klappt.
Und gut klappt.
Du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, Franzi und Edith auch. Olympische Spiele in Tokio. Wenn wir einmal auf die letzten Monate zurück und auf die nächsten vorblicken, das war ja eine krasse Zeit aus Sicht der Athletin und wahrscheinlich auch für euch aus Sicht der Sporthilfe. Konnte man sich beidseitig überhaupt auf diese nächsten Monate, wo dieses Riesenevent, worauf alle Spitzensportler jahrelang hinarbeiten, vorbereiten? Ging das überhaupt, wenn so eine ganz große Ungewissheit für ja, mehrere Monate, Jahre eigentlich stattfand?
Also an der Stelle muss man einfach auch nochmal ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen an unsere nationalen Förderer, an die Förderer der Deutschen Sporthilfe, ohne die wir als Sporthilfe natürlich überhaupt nicht existieren würden. Es war für alle eine schwere Zeit jetzt, sich trotzdem zu committen und trotzdem zu sagen, bei all den schlechten Zahlen, die wir geschrieben haben, bei all den Dingen, die nicht so gut funktioniert haben, glauben wir trotzdem an die Sporthilfe und glauben trotzdem an die Athleten. Das ist natürlich toll. Also da muss ich sagen, haben wir als Sporthilfe keine großen Einbußen gehabt, sondern hatten das große Vertrauen in unsere Förderer, in unsere Unterstützer, die uns da nicht haben hängen lassen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viel Motivation aufbringen müssen und da kann man, wenn man schon bei Komplimenten ist, kann man das Kompliment gerne mal an die Mitarbeiter weitergeben der Sporthilfe. Die waren natürlich unsere Front Row und haben Ängste entgegengenommen und Sorgen entgegengenommen und die vielen Fragen und die vielen Emotionen, die natürlich aufgekommen sind in der Vergangenheit, wenn wir uns überlegen, dass wir viele Athleten dabei haben, die eigentlich im letzten Jahr ihre Karriere beenden wollten. Mache ich noch weiter oder mache ich nicht mehr weiter? Die verletzt waren und froh waren, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, weil sie ihre Verletzungen auskurieren konnten. Also wir hatten ja wirklich alles dabei. Und als drittes muss man einfach unseren Athleten ein Kompliment aussprechen. Und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten oft mal gesagt, ich wüsste gar nicht, wie ich reagiert habe. Und ich bin froh, dass ich mir die Frage eigentlich gar nicht stellen muss. Und ich bin froh, dass zum Beispiel ihr oder irgendjemand anders mir die Frage oft noch nie wirklich so gestellt hat, um mal in die Tiefe zu gehen, um darüber nachzudenken, was hätte ich eigentlich gemacht? Hätte ich den Kopf in den Sand gesteckt oder wie hätte ich reagiert? Weil es sind andere Olympische Spiele. Ja, es sind andere Olympische Spiele. Wenn man schon mal da war, dann weiß man, was man vielleicht verpasst oder auch nicht verpasst. Vielleicht sind das tolle Spiele, weil nicht so viele Leute da sind. Aber vielleicht sind es auch eher traurige Spiele, weil eben niemand da ist. Und weil man auch nicht so eine enge Verbindung hat zu seinen deutschen Athleten. Also das, was Olympia eigentlich immer ausgemacht hat, war ja diese große Zusammenkunft von allen Sportarten und Athleten dieser Welt. Und wenn ich mich zurückerinnere in die Mensa im Olympischen Dorf, das war immer mein Lieblingsort, nicht nur, weil es da zu essen gab, sondern auch, weil man da gesessen hat und da irgendwie alles durchgeströmt ist. Und man immer geraten hat, ach Gott, das sind die Frauen sind so groß, das müssen Volleyballer oder Basketballer sein. Und dann kamen große, breite und schlanke, schmale und da kam irgendwie alles zur Tür rein und raus. Und das wird jetzt in diesem Jahr alles nicht sein. Also es wird, die Athleten werden alle kurz reinfliegen und kurz rausfliegen. Haben sich die Athleten vorbereitet? Die Australier haben Sommer, da ist bestes Wetter. Die trainieren an der frischen Luft in Freibädern. Also ich sage jetzt mal gerade die Schwimmer, wo bei uns in Deutschland die Schwimmbäder fast noch geschlossen waren und eigentlich man nur sehr, sehr schwer ins Schwimmbad gekommen ist. Sind das faire Olympische Spiele oder sind es keine fairen Olympischen Spiele? Also ich finde, man sollte den Dingen vielleicht in diesem Jahr nicht so tief auf den Grund gehen, sondern sollte versuchen, einfach auch für sich eine Leichtigkeit im Kopf zu bewahren und zu sagen, die Dinge sind einfach so, wie sie sind im Moment. Und wir können es nicht ändern. Und wir hätten es alle irgendwie besser und anders gewollt, aber es ist nicht zu ändern. Und jetzt müssen unsere Athleten, die müssen jetzt das Beste draus machen. Und ich bin total gespannt und ich freue mich total auf die vielen Erzählungen, die nach Hause kommen, weil man darf weder als Tourist mit, auch die Fernsehteams und Expertenteams sind alle eingeschrumpft worden. Es wird viel übertragen aus Deutschland, weil man gar nicht einreisen darf. Also es ist für alle komisch und anders, aber ich freue mich eigentlich, dass wir möglicherweise in 2 oder 3 Monaten zusammensitzen und tuscheln und uns, ja, und uns berichten lassen, wie es eigentlich war. Und für jeden wird es wahrscheinlich irgendwie anders gewesen sein. Also ist mein Tipp zu dem Thema eigentlich nur, nicht darüber nachdenken, warum, weshalb und hätte und könnte und wäre. Das ist alles, glaube ich, im Moment ist das alles Quatsch. Einfach, die Spiele finden statt und wir freuen uns für die Athleten, die das erleben dürfen und freuen uns auf alles einfach, was kommt und am meisten auf die Berichte danach, wie es denn dann wirklich war.
Wir haben gleich noch eine abschließende Frage zu deiner Stiftung. Vorher möchte ich noch eine andere Frage stellen. Und zwar habt ihr bei der Deutschen Sporthilfe eine neue Aktion gestartet, die nennt sich Germany United. Da geht es darum, oder du kannst es wahrscheinlich gleich ein bisschen besser beschreiben, ein Wir-Gefühl zu entfachen. Also ihr habt da ein paar Stichworte, wir stehen für Miteinander, Vielfalt, Verantwortung. Aber ihr möchtet das auch gesamtgesellschaftlich übertragen. Was genau steckt dahinter?
Jeder hat ja jetzt in Pandemiezeiten versucht oder jede Branche hat ja in Pandemiezeiten versucht, ja, sich zu committen oder aufmerksam zu machen oder mitzunehmen. Und es sind viele auf der Strecke geblieben, aber viele sind dabei geblieben. Und jeder hat sein persönliches Schicksal gehabt. Und da haben wir ganz schwere Schicksalsschläge dabei. Und dann haben wir aber welche dabei, die die Pandemie im Zweifel gar nicht so schrecklich gesehen haben, wie das eben andere wieder gesehen haben. Ich glaube, wir wollten als Deutsche Sporthilfe einfach ein Zeichen setzen und wollten motivieren, weil das ist das, was wir können. Und das ist etwas, was Athleten brauchen, was man lernt als Sportler, sich zu motivieren in guten und in schlechten Zeiten, sich zu motivieren, wenn es super läuft und wenn man erfolgreich ist, aber genauso motiviert zu sein, wenn Dinge eben nicht so laufen. Und wir haben versucht, mit Germany United natürlich alle so ein bisschen mitzunehmen. Und deswegen sieht man auf diesem großen Coverfoto, da ist ein Jürgen Klopp dabei, der eben sagt, ich bin Fußballtrainer und vielleicht auch im Moment nicht in Deutschland, aber ich bin dabei und ich bin Deutscher und ich mache da mit. Und Dirk Nowitzki ist dabei als große Sportikone, aber es ist eben auch eine Krankenschwester dabei und es ist ein Bauarbeiter dabei, es ist die Gesellschaft dabei, es sind junge Kinder dabei. Wir wollen motivieren, jetzt irgendwie loszulegen und das Positive wiederzusehen. Wir haben in diesem Jahr, wir haben aktuell die Fußball-Europameisterschaft. Gott sei Dank läuft's für uns gerade. Ja, also ich finde, das ist ja schon, wenn man mal so ein bisschen so die letzten Tage zurückdenkt, was ein großartiges Gefühl, oder? Ich meine, da hockt man wieder vorm Fernseher und das ist ja eigentlich ist das so ein, für mich persönlich als jemand, der so viele Sportarten irgendwie großartig findet, ist das jetzt so das ist die Vorspeise. Die Fußball-Europameisterschaften ist die Vorspeise, weil die Olympischen Spiele kommen und das ist so ein Anfüttern irgendwie, wie es sein wird, wenn man wieder nervös ist und wenn man sich wieder auf was freut und wenn man wieder irgendwie den Fernseher Punkt 18 Uhr anschaltet, weil um 18 Uhr geht das Spiel los. Und so wird es bei den Olympischen Spielen sein. Wir werden wahrscheinlich wirklich tolle Bilder bekommen aus Japan, wenn wir selber nicht da sein können. Und wir können uns auf alle einzelnen Wettkämpfe freuen und wir können wieder mitfiebern. Und ich finde, das macht auch so ganz viel aus mit einem selbst. Ne? So, also mir geht's also an Tagen, wo im Moment Deutschland spielt, geht's mir irgendwie besser als an Tagen, wo Deutschland eben nicht spielt. Und Germany United soll die Menschen mitnehmen, soll die Menschen motivieren, jetzt wieder loszulegen, weil wie sagt man so schön, das Licht am Ende des Tunnels wird irgendwie immer heller, es wird immer schöner und wir können eigentlich nur die Daumen drücken, dass das, was wir irgendwie geschafft haben und das war das Gröbste irgendwie hinter uns gelassen haben. Und darum geht es eigentlich mit dieser Kampagne und natürlich die Leute dazu zu bringen, sich schlau zu machen und zu lesen, dass wir eben mehr sind. Wir sind nicht nur Motivator und wir wollen nicht nur die Leute aus der Pandemie bringen, sondern wir wollen Unternehmen gewinnen, die sich für unsere Sportler interessieren. Und wir wollen unsere Sportler in den Fokus bringen und wollen, dass sie die Aufmerksamkeit und den Respekt bekommen, den sie verdienen.
Bevor wir gleich zur Stiftung kommen, würde ich genau da gerne nochmal Ediths Meinung hören. Das Wir-Gefühl war ja in den letzten Monaten auch für Unternehmen wichtig. Alle Mitarbeiter, Mitarbeitende sitzen zu Hause, ganz ohne die Kollegen täglich sehen zu können. Das hat ja auch mit dem einen oder anderen etwas gemacht. Wie haben wir das als Beispiel in den letzten Monaten gemacht, die Mitarbeiter ein bisschen mitzunehmen? Ich glaube, wir haben das relativ geschickt umgesetzt. Und was war aus deiner Sicht dabei wichtig als Geschäftsführerin?
Naja, wir haben uns ja auch schon ein Jahr nicht gesehen, Martin, persönlich, by the way. Gut, wir haben die interne Kommunikation hochgefahren, wir haben viel informiert, per E-Mail, Intranet sowieso. Und wir haben natürlich, das hatte ich vorhin schon mal erklärt, was Mareike gemacht hat, wir haben viele interne Web-Sessions gemacht. Wir haben externe, also aus unserer Zielgruppe, wir hatten zum Beispiel Pressesprecher von der AIDA, eine Branche stark betroffen von der Pandemie. Wir hatten aber auch jemanden vom Krombacher zum Beispiel, den Pressesprecher. Wir hatten einen Schauspieler, auch stark betroffen von der Pandemie. Und die haben eben so in einer Stunde mal ihre Story erzählt, damit man eben aus diesem Hamsterrad, ich stehe morgens auf, gehe an mein MacBook, abends kommt der Mann oder die Frau oder Partnerin, Partner nach Hause, was essen war und dann, also beim Lockdown und dann geht man wieder ins Bett. Also wir haben mit internen Maßnahmen versucht, uns alle, mich persönlich auch, aus dem Hamsterrad rauszuholen, weil das ging einem schon so ein bisschen auch auf den Kopf. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Wir haben auch eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht, die war sogar sehr emotional. Also da haben sich auch Kolleginnen und Kollegen geöffnet, die sonst sehr ruhig waren, weil irgendwie es war alles so anders. Und ich glaube, so wird es auch mit den Olympischen Spielen sein dieses Jahr. Es ist eine andere Art der Olympischen Spiele. Und wir haben auch immer wieder in regelmäßigen Abständen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was nach Hause geschickt. Zu Weihnachten, Weihnachtsgeschenk jetzt, zu Jahresbeginn, jetzt haben sie einen Sommergruß bekommen. Das sind so diese kleinen Geste, die auch eine Wertschätzung dem Team gegenüber zeigen soll. Und ich glaube, da kriegt man ganz viel Dankbarkeit zurückgespielt. Wir haben alle ins Homeoffice geschickt, das ist ja auch wichtig. Wir haben niemanden gezwungen, ins Büro zu gehen. Da hört man ja auch andere Stories. Und das ist natürlich auch wichtig gewesen für die Kolleginnen und Kollegen, denen die Sicherheit auch total wichtig war. Wir haben alle ausgestattet, dass sie eben remote arbeiten können. Ich glaube, das haben wir von Tag X, wir sind relativ früh alle ins Homeoffice, das haben wir gut gemeistert, gemeinsam, auch mit dir, Martin, zusammen. Also das hat schon auch das Team geformt, glaube ich.
Weil ich es noch ein wichtiges Thema finde, Franzi, zum Abschluss noch mal ein paar Worte zu deiner Stiftung, Franziska von Almsick-Stiftung. Du setzt dich dafür ein, dass Kinder auch schon früh schwimmen lernen. Vielleicht für alle Kinderlosen, die nicht so ganz nah dran sind an diesem Thema. Warum ist das so wichtig und ist das überhaupt ein Problem in unserer Gesellschaft?
Also eigentlich ist es nicht nur für die Kinderlosen, sondern es gibt auch wahnsinnig viele Menschen, die Kinder haben und trotzdem relativ weit weg sind von diesem Thema. Das ist echt erschreckend. Ich finde, die erschreckendste Zahl ist immer, ausgehend von einer Statistik der DLRG, dass jeder zweite Drittklässler in Deutschland nicht sicher schwimmen kann. Und das finde ich ist eine Aussage, die irgendwie echt schockierend ist. Und da ändert sich auch nicht so viel dran. Weil wir jedes Jahr Kinder haben, die in der dritten Klasse sind und jedes Jahr kommen sie relativ unvorbereitet in die dritte Klasse und unvorbereitet in die Schwimmkurse und dann stellt man fest, dass sie nicht schwimmen können. In der dritten Klasse ist man, also mein Kleiner ist jetzt in der zweiten Klasse, der ist 8, in der dritten Klasse ist man 9 oder 10 Jahre alt. Also mit 9 oder 10 nicht sicher schwimmen können, ist ein Frevel in meinen Augen. Es ist einfach wichtig, dass wir was tun. Seit 10 Jahren arbeiten wir jetzt an dem Thema, beraten und wollen aufklären und wollen wirklich ja auch da so ein bisschen den Leuten sagen, wenn die Kinder das Seepferdchen machen, dann heißt das nicht, dass sie schwimmen können. Also da bin ich tatsächlich natürlich mit vollem Know-how und mit vollem Wissen. Man kann sich dann 25 Meter über Wasser halten, aber irgendwie. Es ist natürlich schwierig, den Kindern zu erklären, dass Schwimmen auch ein Gesundheitssport ist. Ja, aber das kann man vielleicht dann den Eltern erklären und sagen, wie wichtig das eigentlich ist, weil irgendwann kann man nicht mehr Tennis spielen und irgendwann kann man nicht mehr golfen und irgendwann kann man auch nicht mehr joggen. Aber ins Wasser, das kann man immer. Und wenn man nicht schwimmen kann, dann kann man eben nicht ins Wasser. Und wenn man nicht gut schwimmen kann, dann geht man ins Wasser und ist nach 50 Metern platt. Und da kenne ich ganz, ganz viele von der Dunkelziffer von den Erwachsenen, die nicht schwimmen können, die lassen wir jetzt mal komplett beiseite. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, für die Kinder was zu tun und in der Zukunft was zu verändern. Und da müssen wir einfach Weichen stellen. Und durch die Pandemie ist es natürlich noch offensichtlicher geworden. Ich ziehe seit Wochen und Monaten so ein bisschen durch die Lande in der ein oder anderen TV-Show und versuche darauf aufmerksam zu machen, dass wir in diesem Jahr oder in diesem Sommer vor allen Dingen alle ein bisschen Bademeister sein sollten, weil viel passieren wird. Und ich erwische mich eigentlich jeden Tag dabei, dass ich die Zeitung aufschlage und jeden Tag sage, ich habe leider Gottes so recht gehabt, weil jeden Tag was passiert. Und da sind auch tragische Unfälle dabei und es ist gar nicht immer irgendwie das Nicht-Schwimmen-Können, aber es ist der Umstand, nicht Wasser richtig, also den Umgang mit Wasser nie richtig gelernt zu haben. Also das Thema ist sehr, sehr komplex und da ist eine Nachhaltigkeit wichtig, was wir natürlich mit unserer Stiftung versuchen, um es auf den Punkt zu bringen, geht es darum, Schwimmen lernen ist lebensnotwendig. Das ist, wer nicht schwimmen kann, läuft potenziell Gefahr zu ertrinken. Und das ist eigentlich der Hauptgrund und deswegen sollten wir versuchen, alle Kinder ins Wasser zu bekommen und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, einen Schwimmkurs zu machen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Die normalen Schwimmkurse sind ratzfatz irgendwie ausgebucht und es gibt große Wartelisten. Und mal abgesehen von denen, die sich so einen Kurs gar nicht leisten können, aber trotzdem ja auch irgendwie ein Recht darauf haben. Abgesehen davon, dass lauter Bäder geschlossen werden, weil sich Kommunen und Gemeinden irgendwie die Schwimmbäder nicht mehr leisten können im Unterhalt. Also es ist ein großes Debakel und es ist ein großes Durcheinander. Und nach meiner großen Liebe für die Arbeit für die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist es dann aber eben doch am Ende auch die große Liebe zu meinem Sport, die mich dazu bringt, mich dafür einzusetzen und einfach zu sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein Thema, was immer wieder kommt, weil wir haben jedes Jahr Kinder, die darauf warten, einen Schwimmkurs zu machen. Und deswegen müssen wir da in Zukunft was ändern und wahrscheinlich eben auch politisch. Aber ja, am Ende geht es einfach darum, passt auf eure Kinder auf, passt auf die Erwachsenen auf. Sollte irgendjemand am See, am Meer, im Freibad oder wo auch immer sein, in diesem Sommer der ein oder andere Blick nach rechts oder links mehr, kann vielleicht Leben retten.
Also eine ganz tolle, das finde ich eine ganz tolle Initiative. Weil ich hatte schon mal ein Erlebnis, zum Abschluss nochmal ganz kurz, waren meine Kinder in Florida und meine Tochter im Pool rein, mit dem Flieger und ins Hotel, Pool rein und dann ist die auch ins Wasser und ist untergegangen, mein Sohn hat sie rausgezogen, die gehen so leise unter, die Kinder. Das kriegst du nicht mit, genau wie ein Stein. Man hat immer so die Vorstellung, die zappen oder so, nee. Und das war so ein Schreckmoment. Sie kann schwimmen zum Glück heute, aber das hat mich doch nachhaltig traumatisiert auch. Und deswegen nach rechts und links schauen und ganz tolle Initiative. Viel Erfolg damit, liebe Franzi.
Vielen Dank dafür.
Ein schöner Appell und ich finde auch den Einsatz, den du da mit deiner Stiftung schaffst, total super. Und wir werden die Stiftung auch unter dem Podcast verlinken. Ja, vielen Dank für das schöne und spannende Gespräch, Franziska, und natürlich auch an dich, Edith. Ich glaube, wir freuen uns alle jetzt auf die nächsten Monate mit mehr Freiheit, mehr Bewegung und auf die Olympischen Spiele.
Ganz genau. Und ich möchte noch einen ganz lieben Gruß, Edith, vielleicht sagst du der Mareike ganz liebe Grüße von mir.
Das mache ich.
Ja, und ich drücke natürlich ganz, ganz fest die Daumen und bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf, was die Athleten zu berichten haben, weil es wird, so wie du gesagt hast, es wird anders sein.
Genau, das richte ich auf alle Fälle aus. Vielen Dank und mach's gut. Bleib gesund.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.